Liebe Gemeinde hier im Dom und daheim, irgendwo in aller Welt, ein herzliches Grüezi miteinander aus Zürich. Der Teich Bethesda war kein Gartenteich. Und das irritiert mich. Beim Teich sehe ich Teiche mit wehendem Rohschilf, quakenden Fröschen, der Inbegriff voller Harmonie. Der Teich Bethesda war das nicht. Ja, das irritiert mich und erleuchtet mich jetzt nicht so wie die Sonne, die durch das Fenster da hineinscheint. Bethesda reibt sich am idyllischen Klang. Durch Reibung entstehen Obertöne. Drei Obertöne sind es und sie wühlen mich auf. Sie legen mir unseren Predigttext auf. Hören Sie hin und lassen Sie sich einmal überraschen. Ein erster Oberton. Der Teich Bethesda war zur Zeit Jesu kein Idyll. Fünf Säulenhallen waren seit 200 Jahren um den Teich gebaut. Ich stelle mich vor, viel größer als der Berliner Dom war eine Halle. Er lag in Jerusalem beim Schaftor, unmittelbar hinter der heutigen St. Annenkirche. Und von Zeit zu Zeit bewegte sich das Wasser wohl dann, wenn eine Quelle sich in den Teich entleerte, ähnlich wie wenn die Sonne bisweilen jetzt den Kirchenraum erhellt. Den wartenden Leuten war es, als ob Engel das Wasser berührten. Jeder wollte zuerst vom heilenden Wasser berührt werden. Welch Gnade, wenn ich das nass spüre. Was für ein Haus voller Gnade im Teich Bethesda. Wie wahr heißt ja auch Haus der Gnade. Die Hallen füllten sich, die Kranken warteten, im bewegten Teich gesund zu werden, der letzte Strohhalm. Alte Handschriften erzählen von blinden Lahmen und von Ausgezehrten, die warteten. Die Lutherbibel hat diese alte Handschrift eingebaut. In der Zürcher Bibel ist dieser Vers draußen. Sie alle saßen dicht aneinander da und starrten ins Wasser. Innerlich aufgewühlt hofften sie, als Erste ins aufgewühlte Wasser zu tauchen. Nicht einer saß an seinem Tauch, es war eine Masse. Kein Quaken von Fröschen, Schreien, Stöhnen, Kreischen, Brüllen. Der Teich Bethesda mit seinen übervollen Hallen, das ist für mich zum Bild unserer Zeit geworden. Da warten und leiden unzählige Menschen. Fast jeder und jede trägt in sich die Hoffnung nach wahrem Leben. Ich bin blind für das Wahre, ich bin lahm für das Lebendige, ich bin ausgezehrt vom eigenen Leben. Wir sammeln uns dort, wo wir so etwas wie einen heilenden Teich in der Nähe vermuten. Bewegtes Wasser, heilende Quelle, Liebe, Versöhnung, Frieden, Licht, Glanz. Die Hallen dieser Welt füllen sich, die Teiche sind umlagert. Der Teich Bethesda, der war kein Idyll. Wenn der Engel kam, ging das Gerangel los. Wenn er das Wasser aufwühlte, kämpfte sich jeder nach vorne. Da half keiner dem anderen. Man stürzte in den Teich, so schnell man konnte. Man wollte einen Tropfen heilender Kraft erhaschen. Ja, nur einen Tropfen, der schnellste gewann. Das Recht des Stärkeren triumphierte auch hier, sogar hier unter den Kranken. Die Schwachen blieben auf der Strecke, die Blinden, die Lahmen, die Ausgezehrten. Sie konnten träumen vom Teich, sie erreichten den Teich nie. Es musste ein grausames Schauspiel sein an diesem Teich Bethesda, wenn das Wasser bewegt wurde. Und mich wühlt das auf und lässt mich nicht einfach so im Kirchenbank so sitzen. Das innerviert mich. Ist das auch ein Bild für unsere Welt? Eine Welt, die besonders grausam ist, wo sie Heil und Frieden verspricht. Zuerst ich, First America, First Switzerland. Erinnern Sie sich noch an den Kampf um den Impfstoff bei Corona? Und kommt jetzt nur mir das Gerangel der Mächtigen in Sharm el-Sheikh vor etwa 14 Tagen gut im Bild zu stehen in den Sinn, als es um den Frieden in Jerusalem und Gaza ging, um den vermeintlichen Frieden? Es gibt Menschen, die bewähren sich im Kampf. Sie haben den Instinkt zu überleben. Sie können ein Gerangel für sich entscheiden. Sie sitzen am politischen Teich, am universitären, am künstlerischen und ja, auch am kirchlichen Teich. Also in der Schweiz und in Zürich ist es so. Wahrscheinlich im Berliner Dom nicht. Es gibt andere, die suchen sich ihre Freunde, Freundinnen, um sich zu verbünden, wenn der Kampf losgeht. Vereint sind wir stärker, vereint schlagen wir den anderen. Wenn es ums Erben geht, solche sitzen auch am Familientisch, also wenigstens in Zürich. Und es gibt Menschen, die bleiben auf der Strecke. Sie haben keine Kraft mehr, mitzukämpfen. Sie finden keine Verbündeten, sie kommen zu spät und sie erfahren jedes Mal schmerzlich, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, das heilvolle Leben. Und das ist es, was mich irritiert. In meiner Arbeit in Seelsorge und Diakonie treffe ich oft, zu oft auf Menschen, die auf der Strecke bleiben. Und oft, zu oft übersehe ich sie in meinem rasenden Hamsterrad voller Termine. Ach Gott, der Teich von Bethesda war zur Zeit Jesu und ist heute wahrlich kein Idyll. Menschen bleiben auf der Strecke, niemand sieht sie, ein erster Oberton und der wühlt mich auf. Einer, der auf der Strecke blieb, sah Jesus. Mein zweiter Oberton. Er sah ihn und wusste, was zu tun ist. Was Jahrtausende später Hans Jonas, der deutsch-jüdische-amerikanische Philosoph, als Prinzip Verantwortung festschrieb, verantwortete der Jude Jesus damals. Jonas nimmt ein berührendes Bild für den Urgegenstand der Verantwortung, nämlich das Bild des Neugeborenen, dessen bloßes Atmen unwidersprechlich ein Soll an die Umwelt richtet, nämlich sich seiner anzunehmen. Sieh hin und du weißt es. Jesus sah hin und er wusste es. Er ging zu ihm. Er kümmerte sich um diesen einen, nicht um die Hunderte, Tausende der anderen. Er hörte sein bloßes Atmen. Im Atem lauschte er auf sein Leid, das aus der Tiefe seines Herzens kam. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufgewühlt ist, in den Teich trägt. Das, liebe Gemeinde, ist der leidvolle Gesang der Zurückgebliebenen. Diese Melodie ist an jedem Lebensteich zu hören. Erschüttert nur mich das? Einer muss angesichts der mit Menschen überfüllten Hallen sagen, ich habe keinen Menschen. Ich weiß, Menschen schützen vor Vereinsamung nicht. Und in unserer so attraktiven Stadt Zürich schmerzt mich kaum ein Satz so sehr als der, ich habe keinen Menschen, ein anderer ist vor mir. Das ist dann wohl noch das Einzige, was ich vom anderen Menschen sagen kann, er ist vor mir, er nimmt mir etwas weg, er ist mir zuvor gekommen. Ich bleibe auf der Strecke im Kampf ums Leben, im Rennen für das Heil. Wenn ich das höre, das schmerzt mich zutiefst. Ich weiß, jeder Teich hat seine Ordnung, jede Halle schafft ihr Gesetz. Wo Ordnung und Regel gelten, da gibt es halt immer Menschen, die auf der Strecke bleiben. So wird mir gepredigt von Männern mit Geld und Einfluss, wenn ich für Flüchtlinge und Arbeitslose, Verarmte und Ausgezehrte in Zürich und in der Ukraine, in Israel und in Palästina einstehe. In dieser Woche hat mir einer vom Rotary gesagt, weißt du, die Schweiz hat jetzt 20 Kinder aufgenommen von Palästina, zusammen mit ihrer Familie. Aber Ordnung muss sein. Du weißt ja nicht, ob die Hamas jetzt bei uns ist. Ordnung muss sein. Offenbar musste diese seltsame Ordnung auch im Teich Bethesda damals sein. Sie wird nicht kritisiert. Der Schnellere gewinnt, so ist es im Leben. Und Leben ist es, was das Wasser im Teich schenkt. Jesus kümmert sich keinen Deut um diese Ordnung. Sie macht ihm vielleicht Kummer. Er bricht die Regel, er sieht den, der auf der Strecke blieb, und er weiß, ich muss zu ihm. Er ist bei ihm. Zum ersten Mal kann der Kranke sagen, ich habe einen Menschen. Da geschieht etwas, was nun seinerseits die Ordnung gehörig aufwühlte. Im Mittelpunkt stand doch der Teich mit dem Engel und dem Wasser mit dem Heil. Jetzt wurde nicht im Zentrum, sondern irgendwo in einer der Hallen einer derjenigen, die zurückblieben, heil. Ohne Teich, ohne Wasser, ohne Engel. Er wusste ja nicht einmal, wer dieser Mensch war, der ihn sah, der zu ihm kam, der ihn ansprach. Es war einfach ein Mensch. Der Mensch, den er jetzt hatte. Ja, mir gefällt diese Vorstellung von Jesus und irritiert mich zugleich. Er ist nicht im Zentrum des Heils, wo alle hinschauen und sich ins Bild setzen wollen. Er ist bei einem, der es nicht schafft. Er sieht den, der keinen Menschen hat. Er weiß es, er macht ihn heil. Ach Gott, ein zweiter Oberton. Und der wühlt mich auch sehr auf. Damals haben sich die Frommen aufgeregt. Dieser Mensch hat sich an die heilige Ordnung nicht gehalten. Und das gibt mir schon zu denken. Ein dritter Oberton. Einerseits haben ja Kirchen eine seltsame Ähnlichkeit zu jenen Säulenhallen damals. Natürlich sind sie nicht so gerammelt voll. Also in Großmünster nicht und auch heute Morgen gut gefüllt, aber gerammelt voll ist anders. Doch jeden Sonntag sammeln sich Menschen in ihnen und sie suchen Heil. Sie sagen dann, meine Seele bekam Nahrung für die nächste Woche. Und sie warten vielleicht nicht auf bewegtes Wasser, sie warten auf den Geist, der bewegt, oder auf das Licht, das doch kommen soll. Aber ich hab's nicht im Griff, wenn es kommt. Jede Kirche hat eine Ordnung und ihre lutherisch unierte Kirche ordnet sogar, welcher Text der Heiligen Schrift an diesem Sonntag ausgelegt werden soll, und deshalb muss ich über diesen predigen. Das muss alles so sein. Und viele gehen bewegt und irgendwie geheilt wieder hinaus. Nun wird es halt auch hier in unseren Kirchen Menschen geben, die auf der Strecke bleiben, nicht ins Zentrum sich vorkämpfen können, wo Heil und Heiliges geschieht. Andererseits, liebe Gemeinde, steht in unserem Predigttext nichts vom Frommen. Lesen Sie ihn nach. Es gibt ein unglaubliches Wort in unserem Predigttext. Die Juden haben sich aufgeregt. Jawohl, hier muss das Licht hin, auf dieses Wort, die Juden. Ich habe von meinem Freund und Rabbiner Ruven Bar Ephraim von der jüdisch-liberalen Gemeinde in Zürich eines gelernt, dass für ihn das pauschale Wort die Juden antisemitisch tönt. Töne von Antisemitismus, Islamophobie und Rassismus in kirchlichen Hallen irritieren mich, wühlen mich auf, machen mich wütig, auch auf der Kanzel. Nicht nur mich, viele andere auch. Zum Beispiel eine Kollegin und Kollegen in der Citykirchenkonferenz in Bremen in der vergangenen Woche. Aufgewühlt von den antijudaistischen Aussagen im Johannesevangelium, mute ich Ihnen jetzt Sätze zu, die Karl Barth, der berühmteste Schweizer Theologe, fast so berühmt wie der Zwingli im Gips hier oben, am 5. Dezember 1938, kurz nach der Kristallnacht im Kirchgemeindehaus Wipkingen in Zürich, zu 400 Pfarrer, Pfarrfrauen und wenigen Theologinnen in der gesamten Schweiz sagte: Ursprünglich waren im Keller des kirchlichen Hauses Badewannen eingebaut. Die Arbeiterwohnungen hatten damals keine Badezimmer und die Kirchgemeinde füllten in ihren Hallen im Keller eigentümliche Badteiche voller Wasser für Menschen, die bezüglich Hygiene und Heil auf der Strecke blieben. Oberhalb der Badewannen im großen Saal sprach der große Barth nun seinerseits wütend, aufgeregt, aufgewühlt. Er sagte, die an die Kirche gerichtete politische Frage ist der Nationalsozialismus. 1938, öffentlich gesagt, abgedruckt. Und er sprach Klartext. Und das sind jetzt seine Worte, nicht meine. Eine Kirche, die aus lauter Angst, nur ja von keinem Kotflügel gestreift zu werden, nur ja nicht in den Schein zu kommen, Partei zu ergreifen, nie und nimmer Partei zu sein, sich getraut, sehe wohl zu, ob sie sich notwendig nun wirklich kompromittiere mit dem Teufel, nämlich der keinen lieberen Bundesgenossen kennt als eine in der Sorge um ihren guten Ruf und sauberen Mantel, ewig schweigende, ewig meditierende und diskutierende, ewig neutrale Kirche. Eine Kirche, die allzu bekümmert um die doch wirklich nicht so leicht zu bedrohende Transzendenz des Reiches Gottes zum stummen Hund geworden ist. Das ist es, was nicht geschehen, was gerade heute nicht geschehen darf, sagte Barth 1938. Die Kirche, in Sorge um ihren guten Ruf zum stummen Hund geworden, trotz Loblied zu Gott, trotz lautem Gebet, ein stummer Hund. Der dritte Oberton und der wühlt mich mächtig auf. Liebe Gemeinde, der Teich Bethesda reibt sich am idyllischen Klang, so habe ich gesagt. Drei Obertöne wühlen mich auf, Menschen bleiben auf der Strecke, sie haben keinen Menschen. Jesus sieht den, der keinen Menschen hat, er weiß es, er macht ihn heil. Könnte es jetzt sein, dass nicht mitten im Kirchenraum hier, sondern draußen am Rand und vor all den Domen und Großmünsters unserer Welt einer umhergeht? Das Gerangel um den ersten Platz hier vorne beim Heil lässt ihn kalt. Er geht umher. Er sieht einen, der es nicht geschafft hat. Er spricht ihn an. Es könnte sein, dass da draußen einer ein Mensch wird, dem Menschen, der keinen Menschen hat. Könnte es sogar sein, dass wir als Kirche in unserer Sorge um unseren guten Ruf als stummer Hund gar nicht merken, dass der Mensch draußen Jesus heißt. Ach Gott, das ist es doch, was nicht geschehen, was auch heute am 26. Oktober 2025 nicht geschehen darf. Amen.